was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Sonntag, 20 Uhr, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Ich beginne die Folge gleich mal mit einer ganzen Reihe an Triggerhinweisen, weil wir werden heute einen Kindermord haben. Das heißt, Leute, die damit ein Problem haben oder die da zart beseiteter sind oder die das nicht hören können, sollten die Folge auslassen. Zudem haben wir eine Folge, die sich durch Grausamkeit auszeichnet. Das heißt, wir haben Grausamkeit gegen Kinder, wir haben auch Missbrauch von Kindern. Das heißt, es wird heute wirklich eine Folge werden, die vielleicht nicht für jeden geeignet ist. Deswegen beginne ich genauso mit diesem Triggerhinweis. Ihr kennt das ja von mir, wenn es wirklich eine Folge ist, die, sage ich mal, sehr unter die Haut geht. Wenn mir das schon beim Recherchieren unter die Haut gegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass manche Leute, die, sage ich mal, ein bisschen zart beseitigt sind, sagen, nee, die Folge ist überhaupt nichts für mich. Deswegen gleich am Anfang, also wenn ihr damit ein Problem habt, lasst die Folge aus, hört in 2 Wochen wieder rein. Wie gesagt, ich möchte einfach nur, dass ihr nicht euch in Gefahr begebt oder dass euch irgendwas nach der Folge irgendwas so im Kopf rumgeht, dass ihr nicht schlafen könnt. Ich habe heute für euch einen Fall mitgebracht, der relativ bekannt ist. Einfach deswegen, weil er auch in die Kriminalgeschichte eingegangen ist. Und eventuell habt ihr von dem Fall schon mal gehört. Und zwar geht es um den Kreuzwort-Rätselmord. Der Fall wird auch geführt unter dem Kreuzwort-Rätselfall. Also wenn ihr das mal gehört habt in dem Zusammenhang, bezieht sich das auf den gleichen Straftatbestand. Und wir haben heute einen der bekanntesten Fälle in der Kriminalgeschichte der DDR, der durch einen Schriftvergleich aufgeklärt wurde. Ich möchte euch aber erstmal erzählen, um was es überhaupt geht. Also wir schreiben das Jahr 1981. Es ist Januar, es ist relativ kalt und am 15. Januar verschwindet in Halle-Neustadt der 7-jährige Lars B. Man findet den Klarnamen im Internet. Ich werde das aber in dem Fall so halten, dass wir nur mit den Nachnamen mit ersten Buchstaben Punkt arbeiten, weil ich einfach in den Recherchen gefunden habe, dass dieser Fall vor ein paar Jahren schon mal sehr, sehr große Wellen geschlagen hat durch ein Buch. Da werden wir am Ende drauf kommen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir nur mit Vornamen arbeiten. Einfach um, sage ich mal, auch das Kind, um das es hier geht, ein bisschen zu schützen. Wenn ihr natürlich recherchiert, sage ich mal, findet ihr den Klarnamen. Aber wie gesagt, ich werde das so halten. Ich finde das einfach auch respektvoll dem Jungen gegenüber. Lars ist zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt und er war auf dem Weg von einer Nachmittagsvorstellung ins Kino. Also er wollte ins Kino gehen, in die Nachmittagsvorstellung, und ist auf diesem Weg spurlos verschwunden. Es wird sofort eine Suchaktion eingeleitet, die allerdings erstmal ohne Erfolg bleibt. 2 Wochen nach diesem 15. Januar findet dann ein 19-jähriger Streckenläufer, der dort gleichzeitig auch Wärter an der Bahnstrecke Halle-Leipzig war, beim Streckenkilometer 107,4, einen alten Koffer. Ein alter Reisekoffer, der scheinbar aus dem vorn zugeworfen worden ist. Als er den Koffer öffnet, entdeckt er in eine Plastiktüte verpackt die Leiche eines Jungen. Und außerdem fanden sich in dem Koffer noch viele Zeitungen, in denen sich gelöste Kreuzworträtsel befanden. Also man hat dann so einen Auszug gemacht, zum Beispiel, dass Kampfplatz zum Beispiel eine Arena ist oder dass ein Tierprodukt ein Ei ist, also die praktisch halb ausgefüllt waren. Und diese ausgefüllten Kästchen, also diese Kreuzworträtselkästchen, sind die einzige Spur, die es zum Mörder gibt. Der Gerichtsmediziner Professor Dr. Wolfgang Dürwald untersucht den Leichnam dann in Leipzig und er findet einen geradezu hineingepressten kindlichen Körper, der unter viel zusammengeknüllten Zeitungen verborgen worden ist. Und das Kind weist mehrere Stiche und Verletzungen stumpfer Gewalt aus. Und es ist Lars B., der seit 14 Tagen vermisst wird. Die Obduktion wird später ergeben, also im Nachgang, dass der Junge sexuell missbraucht worden ist und mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden ist. Außerdem hat die Leiche mehrere Stichwunden im Oberkörper aufgewiesen, und zwar in der Herzgegend. Das ist erstmal der Obduktionsbericht. Es ist dann so gewesen, in der DDR gab es ja offiziell solche schweren Gewaltverbrechen nicht. Es ist dann aber trotzdem Expertenmeinung eingeholt worden, und die Experten haben gesagt, man müsste wirklich schnell handeln, weil es wird dort eine Mordserie erwartet. Und da kam es dann dazu, dass die ermittelnde Behörde von der übergeordneten Instanz, also der DDR von der SED, eine rasche Aufklärung des Verbrechens verlangte, da man eben davon ausgehen musste, dass dann weitere Straftaten praktisch im Raum stehen. Man hat erst versucht, den Eigentümer des Koffers zu finden, was eigentlich eine legitime Vorgehensweise ist. Das Problem ist, dass es sich um ein älteres Massenprodukt aus Hartpappe gehandelt hat, das nicht ermittelt werden konnte, wem der gehört hat. Auch die Plastiktüte, in der das Kind verpackt war, ursprünglich war die Plastiktüte zur Verpackung einer tausendfach verkauften Bettdecke genutzt worden, konnte nicht zurückverfolgt werden und so blieben eben nur diese ausgefüllten Kreuzworträtsel als einzig wirklich erfolgversprechende Spuren. Man hat daraufhin Experten hinzugezogen und die haben festgestellt, dass die Schriftwerkmale auf eine Frau mittleren Alters hindeuten. Und in der Folge dessen, also dass man gesagt hat, die Schriftmerkmale weisen auf eine mittelalte Frau hin, hat man dann eine einzigartige Aktion in der Geschichte der Kriminalistik gestartet. Und zwar hat man begonnen, systematisch von allen Bewohnern Halle Neustadt Schriftproben. In der Fachsprache der Volkspolizei wurde das als individuelle Schreibleistung bezeichnet, eingeholt. Also man hat praktisch Polizisten losgeschickt, die bei Hausbesuchen Schriftproben erheben mussten oder hat in Akten von Sozialversicherung und Meldestellen nachgeguckt. Und man hat auch wiederholt die Altpapiersammlungen durchsucht, die man durchgeführt hat, also die vorsätzlich durchgeführt worden waren, um einfach die Verfasserin der Buchstaben zu finden, die dieses Kreuzworträtsel ausgefüllt hat. Und dann eben beim positiven Schriftvergleich eben auf den Täter zu kommen, der den Lars umgebracht hat. Das funktionierte aber alles nicht so gut. Und der Ermittler Schwarz, der mit dem Fall betraut war, also es war Hauptmann Siegfried Schwarz, der war von 1976 bis 1983 Chef der Morduntersuchungskommission bei der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, also der BDVP in Halle, hat die Untersuchung geleitet. Und sein Stellvertreter Hauptmann Löser führte eben diese unmittelbaren Ermittlungen, also praktisch die ganzen Auslöser, praktisch, dass man die Leute losgeschickt hat, um die Schriftproben einzusammeln und um das dann zu vergleichen. Und der Ermittler Schwarz, der praktisch der Chef dieser Morduntersuchungskommission war, hat den Eltern eben versprochen, ich zitiere, der Mörder ihres Sohnes wird gefunden und seiner gerechten Strafe hinzugefügt. So wird er zumindest zitiert. Problem war einfach an der Geschichte, die haben niemanden gefunden, auf den das Schriftbild passt. Also sie haben dann wirklich sehr, sehr umfangreiche Ermittlungen angestellt. Und dann ging es auch noch um einen Oberleutnant. Also aufgrund der Bedeutung des Falls wurde eine erweiterte Morduntersuchungskommission gebildet, zu der dann auch der Oberleutnant Adolf Dölling vom Volkspolizeikreisamt Halle abgeordnet wurde. Also man hat praktisch, wie man heute eine SOGO gründen würde, von Experten, hat man das ähnlich auch in der DDR gemacht. Und die Aufgabe dieses Oberleutnants bestand eben darin, die gesammelten Schreibleistungen, also die Schriftproben, zu erfassen und an die Schriftsachverständige unter der Leitung von Hauptmann Werner Brettschneider weiterzuleiten. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen wurden auch andere Delikte, wie zum Beispiel Unterschlagungen, bekannt. Gemäß der Leitung des BDVP, also der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, um das euch nochmal auszusprechen, weil, wie gesagt, mit der Abkürzung habe ich vorher auch noch nicht so groß gearbeitet. Also dem General Schröder konzentriert sich Hauptmann Schwarz ausschließlich auf den Mord. Allerdings muss man sagen, die Ermittlungen kamen nicht so recht vom Fleck. Also man hat praktisch fast 10 Monate gebraucht, um wirklich da eine habhafte Spur zu finden. Und das ist das Besondere an dem Fall, weil man hat in dieser Zeit über 500.000 Schriftproben erhoben. Von Kindern, von Jugendlichen, von Erwachsenen, sogar von teilweise schon Verstorbenen. Einfach um eine Schrift zu finden, die wirklich dem entspricht, was sie dort in diesen Kreuzworträtseln ausgefüllt haben. Was aber schon vorher klar war, bevor überhaupt man, sage ich mal, an diese Schriftprobenerhebung gegangen ist, dass die Schriftverursacherin und der Täter zwei verschiedene Personen sind. Also das hat man schon vorher festgestellt, weil man hat so den Eindruck gehabt, irgendwie so eine Frau mittleren Alters kann so eine Gewaltausübung, die auf den Jungen eingefügt worden ist, gar nicht erbringen. Also es sind wirklich sehr, sehr schwere Verletzungen gewesen. Es ist dann so, Das, ich hatte euch ja schon gesagt, die sind in Halle-Neustadt von Tür zu Tür gegangen, haben daraufhin 21.000 Schriftproben gesammelt. Zudem haben sie sich 3.000 Wohnungsanträge vorgenommen. Man muss sagen, in der DDR hat man sich keine Wohnung gesucht, wie man das heute kennt, sondern man hat einen Antrag auf eine Wohnung gestellt und hat dann vom Wohnungsamt eine Wohnung zugewiesen bekommen. Also es war nicht so, dass man heute auf dem freien Wohnungsmarkt oder so, das gab es damals nie. Man hat zum Beispiel junge Paare bevorzugt oder Paare, die gerade in der Familiengründung waren, die praktisch von zu Hause ausziehen wollten, die mussten eben einen Wohnungsantrag stellen. Die hat man eingesammelt, dann hat man 40.000 PKW-Anmeldungen eingesammelt für diesen Vergleich, 250.000 Personalausweisanträge und 900.000 Telegram-Formulare, die per Post praktisch eingezogen worden sind, hat man unter die Lupe genommen. Es werde euch denken, über 500.000 Schriftstücke, wie haben die das gemacht? Ja, die haben das händisch verglichen. Also nie mit Computer einlesen und dann macht der Rest der Computer. Nee. Die haben sich da Tag und Nacht hingesetzt und haben händisch diese Schriftproben verglichen. Was eine Mörderarbeit gewesen sein muss. Und genau deswegen ist der Fall auch in die Kriminalgeschichte eingegangen. Weil es einer der größten, also eigentlich der größte Fall in der deutschen Rechtsgeschichte ist, der über so einen Schriftprobenvergleich geklärt worden ist. Jedenfalls hat man dann in den Räumen der Bezirkspolizei diese Schriftproben gesammelt und hat eben, wie gesagt, die ganzen Schriftproben verglichen. Ein Treffer hat man dann erzielt nach knapp 10 Monaten bei der Probe 551.189. Und diese Schriftprobe gehörte zu Ingeborg G. Schnell hat sich aber herausgestellt, die 40 Jahre alte Kellnerin, womit praktisch der Schriftsachverständige bestätigt worden ist, eine Frau mittleren Alters, ist unschuldig. Und zwar ist es so, dass die zu der Zeit Saisonkraft an der Ostsee war, die hat als Kellnerin gearbeitet, hat saisonmäßig an der Ostsee gearbeitet, war zu der Zeit also nicht in Halle-Neustadt und konnte deswegen dort die Schriftprobe nie abgeben. Man hat das erst über einen erweiterten Schriftprobenvergleich dann praktisch festgestellt. Und sie hat gewohnt im Block 389, war dort Bewohnerin in diesem Block. Und ja, die Schriftprobe von ihr war identisch mit den Kreuzworträtseln im Koffer. Und die entscheidende Spur gab es dann eben nach diesen knapp 10 Monaten Ermittlungsarbeit. In der Vernehmung von der Ingeborg G. stellte sich aber sehr schnell heraus, die kann es nie gewesen sein. Auch ihre Tochter, die praktisch mit in der Wohnung lebte, kann nicht die Täterin sein. Und so fiel der Verdacht sehr, sehr schnell auf Matthias S. Das war der Freund der Tochter. Und er entsprach gleichzeitig dem Profil des möglichen Täters. Und am 17. November 1981 wurde er an seiner Arbeitsstätte in Friedrichsroda verhaftet und nach Halle-Saale gebracht. Ein Wort gleich noch zu der Tochter. Die Tochter heißt Kerstin Appel. Ich sage euch das jetzt schon, weil die später nochmal entscheiden wird. Bloß mal schon den Namen für den Hinterkopf. Das ist auch der einzige Name, den ich als Klarname hier dazu nehme. Wie gesagt, der Matthias S. hat dort eben auch als Saisonkraft gearbeitet, war eben auch sowas wie ein Kellner, kann man sich vorstellen. Und erst hat er die Tat geleugnet und hat dann aber nach mehreren Stunden Vernehmung, also ihr habt das ja vielleicht schon mal gesehen, wie die DDR bzw. die Stasi oder auch die Volkspolizei da Vernehmung geführt hat, hat er dann die Tat gestanden und hat auch Details geschildert. Er habe eben Lars am 15. Januar mit Spielzeugautos in die Wohnung seiner Schwiegermutter gelockt, wohlwissend, dass seine Freundin, also die Tochter der Wohnungsinhaberin, noch auf der Arbeit ist, in der Mittelschicht war sie damals. Er hat den Erstklässler missbraucht, hat ihn dann mit Hämmerschlägen betäubt und in die Badewanne gelegt, wo er dann weiter auf seinen Hinterkopf eingeschlagen hat. Wie gesagt, eine sehr, sehr massive Gewaltanwirkung. Aber Lars ist sehr, sehr stark und er gibt immer noch Lebenszeichen von sich, woraufhin Matthias ihn mehrfach mit einem Messer in die Herzgegend sticht. Und somit hat der 7-Jährige keine Chance, diesen Angriff zu überleben. Er nimmt dann den 1,18 Meter großen Körper und drückt ihn in diesen alten Hartpappe-Reisekoffer und stopft ihn mit Zeitung aus, die er so in der Wohnung findet. Also wie gesagt, das war nur ein Zufall. Er hat es gar nicht mitgekriegt, dass diese Kreuzworträtsel in diesen Zeitungen gelöst sind. Er hat einfach irgendwas zum Ausstopfen des Koffers gesucht. Seine Freundin, die Kerstin, die wird dann natürlich im Prozess später, also wird dann Anklage erhoben und die Freundin muss dann auch später im Prozess aussagen und deckt dann im Prozess aber auf, dass sie ihn immer mit Geschichten von kleinen Jungen praktisch sexuell erregt hat. Also diese Fokussierung auf kleine Jungen gab es schon vorher. Und aus diesen Geschichten, die ihm die Freundin erzählt hatte, hätte er dann Tötungsfantasien entwickelt. Und die Tötungsfantasien rührten wohl daher, dass er seinem Opa immer beim Schweineschlachten zugesehen hätte. Also ihr merkt schon, eine ganz komische Verquickung. Es ist auch später mal, es gibt dann ja noch nach der Wende einen Prozess dazu, dazu werden wir später noch kommen, ist dann auch später sehr, sehr klar rausgekommen, dass er da einen relativ großen psychischen Knacks hat, was das angeht. Er gibt dann später an, als Tatmotiv, er hätte Angst gehabt, dass der Siebenjährige ihn verraten könnte und da, deswegen hätte er ihn zuerst mit einem Hammer erschlagen und später dann eben auf ihn eingestochen. Und er hätte dann, nachdem er die Leiche in den Koffer der Mutter verpackt hatte, wäre er an den Zug gestiegen nach Leipzig und hätte ihn während der Fahrt einfach, wenn er das, wo er das Gefühl gehabt hätte, ist es freie Strecke aus dem Zugfenster geschmissen. Und man muss sagen, dass dieser immense Aufwand mit den Schriftproben diesen Fall so einzigartig macht. Und leider ist es so, man hat ja auch solche großen Fahndungserfolge, sage ich mal, an der DDR sehr unter den Tisch gekehrt. Wenn man in DDR-Archiven sucht, findet man zu diesem Fall, also dieser eigentlichen Erfolgsmeldung, die weltweit eigentlich Beachtung gefunden hat, nur eine ganz knappe Notiz in der Holländischen Tageszeitung. Und da ist gut. Mehr ist es nicht. Der Lars ist dann auf dem Holländischen Nordfriedhof beerdigt worden. Im Nachgang, nur um das mal vollständig zu machen. Als der Prozess im Sommer 1982 dann lief, wurde die Anklage gestellt auf Mord in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch. Und wie gesagt, der Matthias hat sich dann eben auf traumatische Kindheitserlebnisse rausgeredet, dass er eben immer wieder diese Tötungsfantasien hatte. Und man hat ihm auch man hat ihn natürlich auch psychologisch begutachtet und hat dann eine gestörte Sexualität festgestellt. Und das Bezirksgericht Halle, vor dem dieser Prozess praktisch in der DDR verhandelt worden ist, hat dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben und hat ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit gleichzeitiger Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Die Aberkennung für euch bloß mal, falls ihr das noch nie gehört habt, ist praktisch so, dass Straftäter in der DDR, sage ich mal, wie degradiert wurden. Das heißt also, man hat die wirklich, sage ich mal, auf die unterste Stufe gestellt mit irgendwelchen Leuten, die ja praktisch in der DDR keine Ehrenbürgerrechte hatten. Sprich also zum Beispiel irgendwelche Zeitarbeiter, die man dann wieder zurückgeschickt hat oder sowas. Das war also, sage ich mal, die unterste Stufe, in der man bei der DDR praktisch ankommen konnte. Jetzt hatten wir 1991 als Tatzeitpunkt. Jetzt werdet euch überlegen, okay gut, 1989 ist die Wende gewesen, 1990 war die Wiedervereinigung. Nach der Wiedervereinigung hat dann die Staatsanwaltschaft 1991 die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, weil der Mörder zum Tatzeitpunkt erst 18 Jahre alt gewesen ist und somit in der Bundesrepublik die Anwendung des Jugendstrafrechts möglich gewesen wäre. So hat man ihn neu verurteilt und mit der neuen Verurteilung vom 20. Mai 1992 lautet die Anklageschrift zwar immer noch auf Mord, auch das Urteil auf Mord, aber es gab eine neue Höchststrafe, die eben nur noch 10 Jahre Jugendstrafe mit anschließender Einweisung in den Maßregelvollzug nach sich zog. Das ist einfach, das ist dann, hat man bei einigen Straftätern nach der DDR gemacht, manche hat man auch einfach entlassen. Das habt ihr ja auch schon mitbekommen, dass es teilweise da sehr komische Entlassungsverfahren gab nach der DDR. Wenn euch das mehr interessiert, dann hört mal in die Folge der Schweigsamer Vierfachmörder rein. Und da geht es auch um einen Menschen, der praktisch in der DDR schon gemordet hat und nach der Wende nochmal gemordet hat. Und somit hat dann praktisch, als das neue Urteil ergangen ist, die zuständige Oberstaatsanwaltschaft mit der Gewissheit, dass man wirklich weitere Morde ausschließen konnte, die von dem Matthias ausgegangen sind, ihn in den Maßregelvollzug eingewiesen. Und jedenfalls ist er bis 1996 im Landeskrankenhaus für forensische Psychiatrie Utspringe untergebracht gewesen und hat anschließend 3 Jahre im Projekt für betreutes Wohnen gelebt. Also hat man praktisch so wie, das ist praktisch wie so, ja, eine Maßnahme zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Und genau das ist dann auch passiert im Jahre 1999, ist er dann endgültig entlassen worden und ist nach Presseberichten nach Thüringen gezogen. Und tatsächlich hat er dann mit einer Frau, die ihn geheiratet hat und dessen Stiefkind, aus einer früheren Beziehung in Magdeburg gelebt. Eine Sache, die ich euch noch dazu sagen möchte, ist, er ist bereits verstorben, und zwar am 15. Januar 2013, auf den Tag genau 32 Jahre nach seinem Verbrechen. Und er hat auch relativ lange gelitten, also muss eine sehr schwere Krankheit gehabt haben, und ist dann mit 50 Jahren eben verstorben und ist am 2. Februar 2013 auf dem Magdeburger Westfriedhof beigesetzt worden. Jetzt haben wir natürlich nicht nur den Täter selber und das Opfer, sondern wir haben ja auch Eltern des Opfers, wir haben Eltern des Täters. Und ich habe so ein bisschen recherchiert zu dem Schicksal der Angehörigen. Und es ist eben so gewesen, in Halle-Neustadt ist der Name des Täters relativ schnell publik geworden. Und die Eltern des Täters, also es ist so schlimm gewesen, dass sie teilweise nicht mehr die Wohnung verlassen haben, sich komplett aus dem Sozialleben zurückgezogen haben, weil sie mit der Tat ihres Sohnes einfach nicht klargekommen sind. Und um die Eltern aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit so ein bisschen rauszunehmen, hat man ihnen eine neue Wohnung in einer anderen Stadt zugewiesen und hat ihnen auch zusätzlich neue Arbeitsplätze zugewiesen. Das ist in der DDR einfach so gelaufen. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass man da Wohnungsanträge stellen musste, und dann hat man die eben wie umgesetzt sozusagen. Aber man muss dazu sagen, der Vater von Matthias hat die Tat nie verarbeitet. Er hat dann einige Jahre, nachdem praktisch der Sohn verurteilt worden ist, Suizid begangen. Und der Vater von Lars hat auch diesen Mord nicht verkraftet, der ist alkoholkrank geworden, der war schon vor dem Mord ein bisschen dem Alkohol zugeneigt, ist dann nach dem Mord aber richtig alkoholsüchtig geworden und ist am 13. Jahrestag des Verbrechens am 15. Januar 1994 gestorben. Also wie gesagt, dieser 15. Januar zieht sich so ein bisschen durch diesen ganzen Fall, der wirklich recht verquickt ineinander ist. Es gibt noch ein bisschen was zur Nachgeschichte, weil der Fall hat vor ein paar Jahren noch mal richtig große Wellen geschlagen. Es ist praktisch so, der Fall und die Aufklärung wurden im Buch Der Kreuzworträtselmord und andere Kriminalfälle aus der DDR von Hans Georg geschildert. Und der Fall diente 1988 auch als Vorlage einer Folge von der Krimiserie Polizeiruf 110 mit dem Titel Der Kreuzworträtselfall. Deswegen ist er unter dem Titel auch bekannt geworden mit. Und außerdem hat Kai Meier, den vielleicht einige als Fantasy-Autoren kennen, 1993 das Buch Der Kreuzworträtselmörder veröffentlicht, indem er den Fall sehr genau rekonstruiert hat. Das war aber noch nie so die große Wellenschlagung, sage ich mal, sondern wir schreiben den Februar 2013. Im Februar 2013 wurde durch die Staatsanwaltschaft Halle an der Saale ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen die damalige Freundin des Täters Kerstin Appel eingeleitet. Anlass hierfür gaben einzelne Schilderungen in der von ihr verfassten Roman Der Kreuzworträtselmord. Eine wahre Geschichte, die von Aussagen ihres damaligen Aussageverhaltens vor Gericht abgewichen ist, und somit wurde eine mögliche Täterschaft geprüft. Und somit ist der Fall wieder in die Schlagzeilen gekommen. Es ist praktisch so, dass im Kapitel 22 auf Seite 107 die Kerstin ihr Schweigen bricht und sie beschreibt in ihrem Buch Der Kreuzworträtselmord die wahre Geschichte, was aus ihrer Sicht an dem 15. Januar 81 geschehen ist. Es ist praktisch so gewesen angeblich, dass sie ihre eigenen traumatischen Erfahrungen als Zeugin dieses schrecklichen Verbrechens verarbeiten wollte. Zitat Ende. Jetzt haben wir die Situation in Deutschland, dass Mord nicht verjährt. Das heißt, kommt irgendwann eine Beteiligung an so einem Verbrechen raus, prüft natürlich die Staatsanwaltschaft sofort, ob man dort noch einen Tatzusammenhang, sage ich mal, herstellen kann. Und die Kerstin hat das auch ein bisschen, sage ich mal, ungeschickt eingefädelt, weil im Vorwort des Buches heißt es nämlich, dass es sich um einen Roman handelt, dessen Handlung auf tatsächlichen Ereignissen beruht und teilweise nur frei erfunden sein. Jetzt ist die Frage, was ist denn daran frei erfunden, was ist denn tatsächlich erlebt? Und genau auf dieses Thema hin hat auch die Staatsanwaltschaft geprüft. Und es ist so, in den Schilderungen im Buch unterscheidet sich praktisch die Aussage komplett von dem, was sie dort niederschreibt. Sie sagt praktisch im Buch, sie wäre an dem Januartag 1981 früher vom Mitteldienst gekommen als sonst. Sie wäre 18 Jahre alt gewesen, wäre Restaurantfachfrau gewesen, es wäre der schrecklichste Tag ihres Lebens gewesen, weil sie in der Wohnung ihrer Mutter auf ihren Freund trifft, der zu dem Zeitpunkt auch 18 Jahre alt ist. Im Buch allerdings nicht Matthias S. heißt, sondern Sven G. Und sie dann in epischer Breite schildert, wie sie von dem Freund erfährt, dass er einen kleinen Jungen mit in die Wohnung genommen hat und dass der Junge jetzt in der Badewanne liegt und dass der Junge praktisch ja fast tot ist und aber nicht so richtig sterben will und dass sie ihn dann zusammen in den Koffer packen und praktisch zusammen Richtung Leipzig fahren von Halle aus. Und das ist natürlich, ja, sag ich mal, eine Tatschilderung, die natürlich eine Staatsanwaltschaft hellhörig werden lässt. Der Verlag hat dann zwar versucht, dagegen zu steuern und hat eben gesagt, ja, das wäre alles nicht so, das wäre frei erfunden, das wäre von der Autorin nur nacherzählt und aus den Ermittlungsakten und wie und was. Es ist dann wirklich so, dass man diese Mittäterschaft oder Beihilfe zwar als Anfangsverdacht hatte, das dann aber später eingestellt hat, weil eben sie keine wirkliche Tatbeteiligung nachweisen konnten. Also das Verfahren ist eingestellt worden. Aber erst im April 2014, also ihr merkt schon, die haben schon ein bisschen da sich wirklich Zeit genommen und haben überlegt, ob sie wirklich einen Beweis finden können, um ihre Täterschaft nachzuweisen. Problem war an der Sache natürlich, zu dem Zeitpunkt war der Täter natürlich schon verstorben. Und deswegen, ja, ist das sehr schwierig gewesen, wenn natürlich der Haupttäter verstorben ist, dann eine Mittäterschaft nachzuweisen. Man hat es jedenfalls auf Mangel an Beweisen dann eingestellt. Aber dadurch ist der Fall nochmal richtig groß in die Medien gekommen, weil eben die Kerstin das auch so ein bisschen ausgenutzt hat, ne? Also die hat eben ihre Erstauflage verkaufen wollen. Die 3000 Exemplare waren restlos ausverkauft. Sie hat auch vor und auf der Leipzig Buchmesse im März 5 Lesungen gemacht. Und ja, so ist das Buch eben erst richtig publik geworden. Ich habe im Übrigen mal, ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ich habe mir mal Rezensionen zu dem Buch durchgelesen, die sind nicht besonders gut, sage ich mal. Das Buch ist auch nicht besonders dick, das sind irgendwie 160 Seiten. Also jetzt kein Buch, wo man jetzt sagt, oh, muss man jetzt unbedingt gelesen haben. Und der Sutton Verlag in Erfurt, der das verlegt hat, ja, ich weiß nicht, ich finde auch die Haltung des Verlages da sehr komisch, sich dahin zu stellen und zu sagen, also wie habe ich, ich habe die Lektoratsleiterin des Sutton Verlag stellte allerdings klar, die Geschichte ist reine Fiktion und kein Geständnis. Ich weiß nicht, ob man eine Vorwort schreiben kann, es ist teilweise wahr, teilweise fiktiv. Ich weiß nicht, ich finde, dass das hat einen ganz komischen Beigeschmack. Dieses ganze Buch hat auch einen ganz komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, ob man nach 32 Jahren nochmal irgendwie diesen Fall aufrödeln muss, der ja wirklich, sage ich mal, nicht ohne ist. Wie gesagt, der ist dann auch nochmal praktisch einmal quer durch die Medien gelaufen. Und ich weiß nicht, ob man das so... Versteht ihr, was ich meine? Diesen komischen Beigeschmack versteht ihr bestimmt. Kommen wir aber nochmal zurück auf die Bedeutung des Falls, weil, wie gesagt, der ist der Kriminalfall mit der weltweit umfassendsten Auswertung an Schriftproben. Man muss dazu sagen, wenn sich jemand geweigert hat, eine Schriftprobe abzugeben, was es durchaus in der DDR gab, wurde die auch konspirativ dann beschafft. Also hat man dann irgendwie, ja, eben irgendwelche Mitarbeiter in Bezirksverwaltung oder Kreisdienststellen angehauen und hat dann gesagt, habt denn irgendwie was weiß ich, einen Personalausweisantrag oder so von der Person, weil der Fall wirklich sehr präsent war. Und wie gesagt, es ist eben besonders auffällig ist der Fall, eben weil eben händisch diese ganzen Proben ausgewertet worden sind, was ich eine immense Leistung finde, über 500.000 Schriftproben auszuwerten. Also das ist wirklich eine ganz, ganz immense Leistung. Eine derart umfassende polizeiliche Ermittlung wäre unter den rechtsstaatlichen Gesichtspunkten in der Bundesrepublik im Übrigen nicht zulässig. Obwohl man sagen muss, im Jahr 2006 in der Operation Mikado, die lasse ich jetzt mal außen vor, wenn euch das interessiert, googelt das mal Operation Mikado, da findet ihr das, wurden dennoch sämtliche 22 Millionen deutsche Kreditkarten verdeckt auf eine bestimmte Summe hin untersucht. Das war aber wirklich nur eine Summe. Ne? Also wir reden hier nicht von einer Schriftprobe, sondern nur geguckt, ob ein gewisser Betrag X da auf diese Kreditkarte eingegangen ist. Ja, ein ganz schlimmer Fall. Wie gesagt, ich habe den gelesen. Ich hatte den schon ein bisschen länger auf dem Schirm und habe mir dann gedacht, nach Spionage können wir jetzt mal einen Fall nehmen, der euch vielleicht schon mal bekannt ist, der euch schon mal irgendwo über den Weg gelaufen ist. Und ja, inzwischen sind die meisten Akteure dieses Kriminalfalls verstorben. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Beigeschmack zu diesem Buch ganz, ganz seltsam. Das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Geschichte, wo ich mir sage, das muss man nie machen. Man muss keinen alten Kriminalfall irgendwie da nochmal so in die Öffentlichkeit ziehen, der eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, geruht hatte. Zumal es um ein Kind ging. Ich wünsche euch jetzt trotzdem einen wunderschönen Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen Freude an dem Fall hattet, auch wenn der natürlich wieder ein Fall war, der also mich wirklich sehr angeteasert hat, als ich den gelesen habe und dazu recherchiert habe, weil Kindermord ist immer sowas, was einen total triggert. Und deswegen habe ich auch vorher fast eine Minute geredet, von wegen Trigger und Tralala und so, weil ich es einfach wichtig finde. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und sage bis dahin tschüss.